Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zum Sendschreiben an die Gemeinde zu Thyatira, Offenbarung Kapitel 2. Ich lese von Vers 18 an. Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Eine Glaubensschwester erzählt, wie sie im Keller eines Hauses, in das sie einzog, eine sehr sauber aussehende Apfelweinkiste entdeckte. Diese Apfelweinkiste war verschlossen auf beiden Seiten, und obwohl sie immer wieder mal an diese Kiste erinnert wurde, ließ sie sie circa 2 bis 3 Jahre dort stehen. Dann geschah Folgendes. Es begannen sich in ihrem Hause, für sie völlig unerklärlich, Motten breit zu machen. Sie versuchte alles Mögliche, um dieser Mottenplage Herr zu werden, doch es gelang nicht. Und dann kam ihr plötzlich der Gedanke an jene Kiste in den Sinn. Sie holte sie aus dem Keller und öffnete sie, und dann sah sie die Bescherung. Tausende von Motten kamen heraus. Die Ursache der Mottenplage war nun klar. Das Verborgene war offenbar geworden. Unser Herr Jesus stellt sich hier der Gemeinde zu Thyatira in Anlehnung an Kapitel 1, 14 und 15 vor als der, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Das heißt, vor ihm ist nichts verborgen, und es wird einmal alles Böse unter seinen Füßen zertreten werden. Und darum sollten wir jetzt schon dem Licht des Wortes Gottes immer wieder Raum geben, damit wir von all dem gereinigt werden, was Gott hasst. Der Psalmist David ist es, betet, erforsche mich, Herr, und siehe, wie ich's meine, sieh, ob ich auf bösem Wege bin und führe mich auf ewigem Wege. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebet, denn wir sind von Natur aus alle blind für uns selbst, und auch wenn wir zu Gottes Kindern geworden sind durch den Glauben an Jesus, sind wir immer noch in uns selbst, auf uns selbst gestellt, völlig blind für unseren geistlichen Zustand. Das heißt also, wir brauchen immer wieder von oben her, von Gottes Geist gewirkt durch sein Wort, Licht, damit wir erkennen, wie es im Augenblick um uns bestellt ist. Und darum sollten wir beten. Vor Gott ist alles offenbar, er sieht alles, bis in die letzten Falten unseres Herzens hinein, bleibt und ist ihm nichts verborgen, aber es ist wichtig, dass auch wir Klarheit haben und immer mehr bekommen über unseren geistlichen Zustand. Dazu soll auch die Beschäftigung mit den Sendschreiben dienen. Die Stadt Thyatira lag zwischen Pergamon und Sardes an der Straße, die nach Philadelphia und Laodicea weiterführte. Sie war eine große Handelsstadt, in der vor allem das Färbereiwesen und der Handel mit Wollwaren eine große Rolle spielten. Die Purpurkrämerin Lydia aus Apostelgeschichte 16 stammte aus Thyatira. In religiöser Hinsicht war Thyatira ziemlich unbedeutend. Der Heldengott Kyrimnos wurde dort verehrt und es befand sich dort ein Heiligtum, in dem gewahrsagt wurde. Die entscheidende Rolle spielte dabei ein weibliches Orakel namens Sambati. Vor Verfolgungsleiden blieb die Gemeinde Jesu in dieser Stadt wahrscheinlich verschont. Zunächst lobt der Herr seine Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Gott ist also nicht ungerecht. Der Herr beginnt also hier nicht mit einem Tadel. Und wenn wir es noch so einigermaßen behalten haben, was ich da gerade vorgelesen habe, dann wissen wir, dass es sich hier um einen sehr schwerwiegenden Tadel handelt. Wir werden ja gleich noch darauf zu sprechen kommen. Das ist also nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, was der erhöhte Herr hier seiner Gemeinde vorzuwerfen hat. Umso erstaunlicher ist es, dass er mit einem Lob beginnt und nicht sofort mit dem Tadel einsetzt. Gott ist also nicht ungerecht. Er sieht immer zunächst das Positive, bevor er zum Tadel kommt. Ich denke, das ist ein sehr beherzigenswerter Hinweis für uns alle im Umgang miteinander, besonders aber auch in der Erziehung der Kinder. Bevor wir einen Tadel aussprechen, sollten wir zunächst einmal überlegen, ob es nicht irgendetwas zu loben gibt, etwas positiv zu nennen gibt, etwas, was das Herz des Kindes zunächst einmal aufschließt für den Tadel. Erst das Lob, dann der Tadel, ist ein ganz wichtiger Grundsatz, aber nicht nur für die Kindererziehung, sondern auch grundsätzlich für unseren Umgang miteinander. Auch für die Beurteilung einer Gemeinde, für die Beurteilung irgendwelcher Strömungen, geistlicher Strömungen in unserer Zeit. Zunächst wollen wir immer auch das sehen und lobend herausstellen, was positiv ist. Dann erst können wir auch die anderen Dinge angehen und versuchen zu beurteilen, damit sie überwunden werden, denn darum geht es ja hier. Hier geht es auch beim Tadel des Herrn nicht in erster Linie darum, die Gemeinde in irgendeiner Weise negativ darzustellen, sondern dass sie das Negative überwindet. Das heißt, das Ziel, das der erhöhte Herr hier mit den Sendschreiben verfolgt, ist ein positives, ist immer ein positives. Auch wenn Gott uns erzieht, wenn Gott uns bestimmte Dinge zeigt, ans Licht bringt, ist sein Ziel immer Vergebung, Reinigung und Kraftzufuhr, damit wir überwinden können. Also, es geht zunächst einmal um ein Lob hier. Und dieses Lob ist wirklich ernst gemeint und ehrlich gemeint. Es ist nicht aufgesetzt. Wir sollten das also, was ich gerade sagte, auch im Blick auf die Erziehung der Kinder nicht in dem Sinne übernehmen, dass wir uns jetzt zwingen müssten, irgendetwas zu finden, und dann merken ja auch gerade die Kinder sehr schnell, dass das nicht echt ist und nicht ehrlich gemeint ist. Es sollte also nicht aufgesetzt sein, nicht von der Psychologie her bestimmt sein, sondern es sollte echt gemeint sein. Und dann kommt erst der Tadel. Der Herr lobt also seine Gemeinde hier wegen ihrer Liebe, wegen ihres Glaubens, ihrer Geduld und auch wegen ihrer Tätigkeit. Und er beobachtet sogar eine Zunahme ihres Werkes für Gott. Es heißt hier, und weiß, ich weiß, dass du je länger, je mehr tust. Und das ist sehr erstaunlich und bemerkenswert. Wenn der Eifer für die Sache Gottes nicht ab, sondern zunimmt. Manche machen ja einen guten Anfang, aber dann lassen sie mehr und mehr nach. Und wenn Gott nicht gnädig eingreift in ihr Leben, wenn er sie nicht aufrüttelt, nicht wach macht, nicht aufweckt, dann kommen sie in eine gefährliche Situation hinein. Also diese Gemeinde nahm zu in der Liebe, in der Geduld, im Glauben, in den Werken. In der Gemeinde zu Thyatira gibt es also keine auflodernde Begeisterung, die nach kurzer Zeit wieder erlischt, sondern vielmehr ein beständiges Wachstum im Dienst für unseren Herrn Jesus. Dazu ein Wort aus dem ersten Timotheusbrief, da schreibt der Apostel Paulus an Timotheus: Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Damit dein Fortschreiten, dein Zunehmen in der Betätigung der Gabe oder der Gaben, die Gott dir gegeben hat, offenbar werde. Damit andere auch sehen, es gibt hier ein Wachstum in deinem Leben. So war es hier in der Gemeinde zu Thyatira. Das ist zunächst einmal sehr positiv. Umso tragischer ist es, dass sich in dieser Gemeinde ein Geist festsetzen konnte, der den schrecklichen Zorn Gottes auf den Plan rief. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie ist eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. In Pergamon war es der Geist und die Lehre Biliams, das sogenannte Nikolaitentum, wodurch die Gemeinde in ihrer geistlichen Gesundheit gefährdet war. Hier ist es der Geist Isabels, der geduldet wurde in der Gemeinde. Das ist das große Problem. Hier duldete man Dinge, die nicht in Ordnung waren, ja, die gefährlich waren. Der Geist Isabels, der bereits einen Teil der Gemeinde verführt hatte. Im Mittelpunkt der geistlichen Not in dieser Gemeinde stand also eine Frau, die Lehrautorität für sich beanspruchte. Das ist immer schon eine sehr, sehr notvolle Sache, wenn eine Frau, eine Glaubensschwester in einer Gemeinde, öffentlich vor allem eine bestimmte Lehrtätigkeit ausübt. Das ist immer eine notvolle Sache. Das sollte nicht sein. Darüber informiert die Heilige Schrift uns klar und deutlich. Einer Frau, so schreibt der Apostel Paulus, im Namen Gottes, durch den Heiligen Geist gewirkt, gestatte ich nicht, dass sie lehre. Also öffentlich zu lehren ist in der Gemeinde einer Frau nicht gestattet. Und diese Frau war eine Prophetin, die diese Lehrautorität der ganzen Gemeinde gegenüber für sich beanspruchte. Lehren darf man natürlich in der Kinderstunde, lehren darf eine Frau auch in der Frauenstunde, aber sonst ist es einer Frau nicht gestattet zu lehren. Diese Prophetin Isabel setzte sich über diesen wichtigen Grundsatz des Reiches Gottes hinweg. Aus der Geschichte Elias wissen wir, wer Isabel war und welch einen unheilvollen Einfluss diese Frau auf das ganze Volk Israel ausübte. Sie war die Frau des Königs Ahab, eine heidnische Frau, die ihre Götter und Priester mit nach Israel gebracht hatte. Sie war herrsch- und rachsüchtig. Im Grunde genommen hatte sie das Sagen in Israel und nicht der König, nicht ihr Mann Ahab. Ahab war ein sehr schwacher Mann. Charakterlos, so möchte man sagen, wankelmütig. Und so verführte seine Frau Isebel, diese heidnische Königin, das ganze Volk zum Götzendienst und verfolgte die wahren Propheten in Israel. Bis aufs Blut. Und sie war nicht bereit, Buße zu tun. Sie war nicht bereit, ihre Sünde zu bekennen und umzukehren. Und sie nahm, so lesen wir dann im Alten Testament, sie nahm später ein schreckliches Ende. Und so gab es auch in der Gemeinde zu Thyatira eine Frau, die sich als Prophetin ausgab und Glieder der Gemeinde Jesu dazu brachte, sich mit dem Heidentum zu verbinden, mit dem Wesen, auch speziell mit dem religiösen Wesen dieser Welt zu verbünden. Und dabei ist nun folgender Hintergrund von Bedeutung. In Thyatira gab es Zünfte für Hersteller von Wolle, Leder, Leinen und Bronze, von Obergewändern. Es gab Färber, Töpfer, Bäcker und Sklavenhändler, die sich zu einer Gilde oder Zunft zusammengeschlossen hatten. Und wer nicht dazugehörte zu einer solchen Zunft, war wesentlich schlimmer dran als beispielsweise solche, die sich heute keiner Gewerkschaft anschließen. Das ist ja auch für den Christen eine Möglichkeit, eine von Gott erlaubte Möglichkeit, sich einer Gewerkschaft anzuschließen. Wer das nicht tut, muss mit gewissen Nachteilen rechnen. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was damals auf einen Gläubigen zukam, der nicht bereit war, sich solch einer Zunft anzuschließen. Das bedeutete für ihn im Grunde genommen wirtschaftlichen Ruin. Es war praktisch ein wirtschaftlicher Niedergang, zu dem er verurteilt war. Die Frage lautet jedoch, warum sollten Christen sich von solchen Zünften ausschließen? Wo lag denn hier eigentlich das Problem? Nun, diese Zünfte waren von zwei Merkmalen gekennzeichnet. Erstens fanden bei ihnen Gemeinschaftsmähler statt, die immer mit einer Huldigung bestimmter Gottheiten verbunden waren. Mit Götzendienst also. Und das Fleisch, das man bei solchen Gelegenheiten aß, aß man ganz bewusst als Götzenopferfleisch. Wir wissen, dass der Apostel Paulus sich mit dieser Frage nach dem Götzenopferfleisch auseinandergesetzt hat. Grundsätzlich war es erlaubt für einen Christen, das auf dem Markt angebotene Götzenopferfleisch zu essen, hatte völlige Freiheit darin, aber an solchen Gastmählern teilzunehmen und dieses Fleisch ganz bewusst als Götzenopferfleisch zu essen, das war ihnen nicht gestattet, den Gläubigen nicht gestattet. Und zweitens, das zweite Merkmal solcher Gemeinschaftsmähler war, dass sie in der Regel zu Orgien ausarteten. Und da ist nun die Frage, die ja für uns von der Bibel her klar zu beantworten ist. Durften Christen an derartigen Gelagen teilnehmen? Es ist uns allen klar, dass sie das nicht durften. Isebel aber sagte, ja, man darf. Und sie hatte auch eine Begründung, eine Lehre dafür parat. Der 24. Vers hier wirft einiges Licht auf diese Lehre. Da geht es um die anderen in der Gemeinde, die sich von solchem Treiben fernhielten. Und ihnen wird gesagt, euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen. Ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Es geht bei dieser Lehre der Isebel um die Tiefen des Satans. Und möglicherweise besagte diese Lehre, dass man durch die Berührung mit den satanischen Mächten und mit der Sünde, mit dem sündigen Treiben, ein umso klareres Verständnis von der Überlegenheit und Macht Jesu gewinnen könne. Was man mit seinem Leib machte, würde dem geistlichen Leben keinen Schaden zufügen. Und so vermischte man sich mit dem heidnischen Wesen um gleichzeitig über dieses heidnische Wesen zu triumphieren. Das ist eine schreckliche, verdammenswerte Lehre, die aber bei einigen in der Gemeinde auf fruchtbarem Boden fiel, zumal diese Frau Isebel den Anspruch erhob und ihre Lehre auch den Anspruch erhob, geistgewirkt zu sein. Deshalb hatte sie solch eine Macht über die Gemeinde, über Einzelne in der Gemeinde, vielleicht sogar über viele. Sie sagte, das, was ich euch sagte, ist unmittelbar vom Heiligen Geist inspiriert. Das kommt von Gott. Ihr dürft an solchen Gemeinschaftsmählern teilnehmen, ihr dürft das Fleisch als Götzenopferfleisch essen und ihr dürft auch an dem sündigen Treiben teilhaben, ohne dass euch das geistlich in irgendeiner Weise schaden könnte. Und hier an dieser Stelle merken wir, wie wichtig das ist, dass man Geist und Wort, Wort Gottes, das Wort der Bibel, wir müssen es ja heute immer mehr konkretisieren, was wir eigentlich meinen, das Wort der Bibel, dass wir Geist und Wort der Bibel nicht auseinanderreißen dürfen. Luther hat einmal gesagt, Geist und Wort gehören zuhauf, das heißt gehören zusammen. Man kann also das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und die Gemeinden hatten doch damals auch schon die Briefe der Apostel. Der Brief, den der Apostel Paulus beispielsweise an Ephesus geschickt hatte, war ein Rundbrief. Alle kleinasiatischen Gemeinden hatten Einblick in diesen Brief. Und so konnten sie eigentlich wissen, was Gott wollte. Aber nun trat diese Prophetin auf und sagte, ich habe eine neue Offenbarung bekommen durch den Heiligen Geist. Und diese Offenbarung lautet, ihr dürft daran teilnehmen, sonst geraten wir ins Abseits, gesellschaftlich ins Abseits. Wir dürfen mitmachen und dürfen sogar darüber triumphieren und dürfen uns darin behaupten. Auf diese Weise konnte man es vermeiden, in ein religiöses Abseits zu geraten, in der Gesellschaft nicht mehr ernst genommen zu werden und seinen Einfluss zu verlieren. Und man konnte, und das war nicht unwesentlich, wirtschaftlichen Schaden von sich abwenden. Und sein Gewissen, wenn es überhaupt an dieser Stelle noch schlug, damit beruhigen, dass man ja mit dem Überfluss, mit dem erwirtschafteten Überfluss, doch auch Gutes tun konnte, gute Werke tun konnte. Diese Vermischung mit der Welt war es, die der erhöhte Herr hier an den Pranger stellte. Und diese Vermischung mit der Welt, auch verbunden mit einem sichtbaren Machtanspruch Jesu für diese Welt, mit einem sichtbaren Machtanspruch Jesu für diese Welt, in dieser Zeit schon, findet sich später ganz besonders in der römisch-katholischen Kirche wieder. Der Anspruch des Papsttums erstreckt sich nicht nur auf ein religiöses, sondern eben auch auf ein weltliches Regiment. Das ist ganz wesentlich für die Beurteilung des römischen Katholizismus. Man möchte nicht nur religiös regieren in dieser Welt, geistlich, sondern man möchte auch Macht ausüben im weltlichen Sinne über die Regierungen in dieser Welt. Und so sehen wir dann später in der Offenbarung, Kapitel 17, die Hure, die auf dem Tier reitet. Also sie bestimmt, wo es hingeht. Bis das Tier die Hure abschütteln wird. Die Kirche wird von der Welt respektiert, geehrt, sie ist groß, herrlich, sie hat Einfluss in dieser Welt, sie ist reich, denken wir an den Vatikan, der unwahrscheinlich reich ist. Es handelt sich um eine Kirche, die nicht davor zurückgeschreckt hat, die wahren Gläubigen in ihren Reihen bis aufs Blut zu verfolgen. Denken an die Zeit der Inquisition. Und die im Wesen immer noch dieselbe geblieben ist. Das zeigt sich dann am Ende der Zeit. An ihren Händen klebt das Blut der wahren Zeugen Jesu. wie auch an den Händen Isebels das Blut der wahren Propheten in Israel klebte. Die Geschichte zeigt dieses Machtstreben Roms. Nach dem Fall des Römischen Reiches entstand der Kampf zwischen den deutschen Kaisern und dem Papst in Rom. Im 12. Jahrhundert hatte Innozenz der Dritte absolute Gewalt über Europa. Also nicht nur religiöse Gewalt, religiöse Macht, sondern eben auch weltliche Macht. Kein Fürst oder sonstiger Herrscher konnte etwas ohne Genehmigung des Papstes tun. Genau das ist es, was Rom von jeher angestrebt hat, weltliche Macht. Und Rom hat es immer wieder verstanden, sich mit der Welt, mit dem Heidentum zu vermischen. Sie für sich nutzbar zu machen und religiöse und weltliche Macht auszuüben. Wie viel heidnisches Wesen hat diese Kirche in sich aufgenommen? Ich denke nur an den Marienkult und viele andere Dinge. Niemand ist besser dazu geeignet, an die Spitze der endzeitlichen Religionsvermischung zu treten, als der Papst in Rom. Und das wissen nicht nur die Religionsführer, sondern das wissen auch die Politiker in dieser Welt. Was können wir daraus lernen? Nun hüten wir uns vor jeglicher Art der Vermischung mit ungöttlichem Wesen in dieser Welt. Stellen wir niemals zuerst die Frage nach der Zweckmäßigkeit. Was ist zweckmäßig? Was bringt uns etwas? Womit könnte man Gemeinde Jesu beispielsweise vergrößern oder attraktiv machen in dieser Welt? Das fällt alles unter den Begriff des sogenannten Pragmatismus. Der Gedanke an die Zweckmäßigkeit muss deutlich und klar der Frage nach dem, was die Schrift lehrt, was das Wort Gottes sagt, untergeordnet sein. Es geht in der Gemeinde Jesu immer in erster Linie um die Frage, was sagt die Bibel? Was sagt Gottes Wort dazu? Das ist unser Kriterium. Unser Kriterium ist nicht die Zweckmäßigkeit. Und da ist es eben die Frage, auch für uns persönlich, in dieser Welt, wo kann man denn nun eigentlich mitmachen und wo muss man sich trennen? Wo muss man sich absondern? Gemeinde Jesu geht in dieser Zeit und Welt den Weg der Heiligung und das bedeutet den Weg der Absonderung. Wovon haben wir uns zu distanzieren? Als Gemeinde und auch ganz persönlich und wo können wir guten Gewissens mitmachen zur Ehre Gottes? Das ist eine Frage, die jeder Einzelne immer wieder vor Gott bewegen sollte. Solange uns das überhaupt noch beschäftigt, dieser Gedanke, ist das ein gutes Zeichen, ist das ein gesundes Zeichen. Es ist eine ganz, ganz schmale Gratwanderung zwischen Gesetzlichkeit auf der einen Seite und falsch verstandener Freiheit auf der anderen Seite. Wir wissen, dass der Apostel Paulus damit zu tun hatte. Und wir lesen das im Galaterbrief. Das Stehen unter dem Gesetz und eine gewisse Gesetzlichkeit, die daraus resultiert, auf der einen Seite, dass wir uns selbst und anderen Lasten auferlegen, die Gott uns nicht auferlegt, und auf der anderen Seite eben diese falsch verstandene Freiheit, dass man meint, man könnte zügellos leben, man brauche es mit der Sünde nicht mehr so genau zu nehmen. Schließlich zeigt sich ja in unserem Sündersein ganz besonders die Gnade Gottes und die Macht Jesu. Ich war eine gefährliche Tendenz zu der anderen Seite. Sowohl zur Linken als auch zur Rechten. Große Gefahren für Gemeinde Jesu, immer so gewesen, bis in unsere Zeit hinein. Und darum heißt es, wachsam zu sein und immer wieder die Dinge vor Gott abzuklären. Zu fragen, Herr, was sagst du denn nun dazu? Mich interessiert nicht, was der dazu sagt. Oder was der dazu sagt, mich interessiert in erster Linie und hauptsächlich und letztlich ganz allein, was sagst du denn dazu, was sagt dein Wort dazu? Und darum sollten wir allerdings ringen und bemüht sein und den Herrn anrufen und fragen, Herr, erleuchte unseren Geist, zeige uns, was dein Wort dazu zu sagen hat. Merken wir uns diesen einen Grundsatz insgesamt für die Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu geht in dieser Welt immer in Knechtsgestalt einher. Niemals in weltlicher Herrlichkeit. Wenn das der Fall gewesen ist, stand die Gemeinde in großer Gefahr des Abfalls. Ich meine, wir können das gut verstehen, als die Gemeinde Jesu in den ersten Jahrhunderten dann nicht mehr verfolgt wurde. Dadurch, dass sie Staatskirche wurde, war es ja geradezu ein Vorteil, ein Christ zu sein. Verfolgungen fielen weg. Dass man sich riesig darüber freute, kann man gut verstehen. Aber man sah die Gefahren nicht, die darin lagen. Jetzt in eine Vermischung mit der Welt und dem religiösen Wesen dieser Welt zu geraten. Und genau das geschah nämlich. Genau das geschah. Bis dahin, dass man nun die Nichtchristen verfolgte. Bis dahin, dass es blutige Auseinandersetzungen gab innerhalb der Christenheit. Unvorstellbar, nachdem man selbst verfolgt worden war. Verfolgte man nun mit Gewalt, blutig, Brüder und Schwestern. Es gibt nichts, ihr Lieben, was nicht möglich ist in dieser Welt. Wenn wir nicht vor Gott stehen, in seinem Licht wandeln und immer wieder fragen, was sagt denn die Schrift dazu? Was sagt denn das Wort Gottes dazu? Die Heilige Schrift ist unser Maßstab, nichts anderes. Letztlich nichts anderes. Die Väter können uns helfen. Der Kontakt, den wir haben zu den Glaubensvätern durch die Schriften, die wir von ihnen haben, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Wer das verachtet, verachtet letztlich den lebendigen Gott, der sie uns geschenkt hat, diese Glaubenszeugen. Aber wir sollten nicht alles übernehmen. Der letzte Maßstab ist die Heilige Schrift, ist das Wort Gottes. Nun, es ist traurig zu beobachten, mit welch einem Eifer sich in unserer Zeit evangelikale Brüder um die Gunst und Anerkennung des Staates und der Gesellschaft bemühen und dabei Glaubensbrüdern in den Rücken fallen, die anders denken als sie. Eine ganz, ganz große Not. Das geschieht tatsächlich. Dabei wollen wir ihnen nicht unterstellen, dass sie es um der Ehre willen oder wegen wirtschaftlicher Interessen tun, doch die Gefahr ist groß. Das muss man einfach sehen. Die Gefahr ist groß. In dem Augenblick, wo man um die Gunst dieser Welt buhlt, um die Anerkennung von Seiten des Staates und der Gesellschaft, ist die Gefahr groß, dass falsche Motive hier zugrunde liegen. Wirtschaftlicher Art oder ehrsüchtiger Art. Die Gefahr ist groß. Verlässt die Gemeinde Jesu den biblischen Weg der Absonderung, dann verfällt sie dem Gericht Gottes, einem schrecklichen Gericht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Gott lässt sich nichts vormachen. Ja, er ist es, der die Herzen und Nieren, so heißt es hier, Sitz der Gefühle des Menschen, seiner Empfindungen, prüft, vor dem alles, wie wir eingangs bereits sagten, offenbar ist. Es gilt vor ihm kein Ansehen der Person. Wir wollen das Gericht Gottes hier nicht im Einzelnen ausdeuten, aber eins ist klar, es kommt sicher, mit absoluter Gewissheit, und es ist ein schreckliches Gericht. Das können wir diesen Versen entnehmen. Der Herr hat den Anhängern dieser falschen Lehre, dieser Irrlehre, genügend Zeit zur Buße gegeben. Aber vergeblich. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Genau das beobachten wir auch in der Kirchengeschichte im Blick auf den Katholizismus. Wie viel Zeit hat Gott dem Papsttum zur Buße gegeben? Nicht Jahre, nicht Jahrzehnte, Jahrhunderte. Bis zum Schluss bleibt diese Kirche bestehen. Aber umsonst. Der Ruf zur Buße wird nicht gehört. Das System des Papsttums ist nicht reformierbar. Das müssen wir uns mal merken. Die römisch-katholische Kirche, das Papsttum, ist nicht reformierbar. Der Papst gilt als unfehlbar und damit die Dogmen als unwiderrufbar. Gegen Ende dieses Zeitalters wird diese Kirche noch einmal ihre besondere Pracht und Macht entfalten, bis dann das schreckliche Gericht, das schreckliche Ende über sie hereinbricht. Plötzlich und schnell wird das Verderben über sie kommen. Und das ist ein Grundsatz im Handeln Gottes. Gott kann viele Jahre und Jahrhunderte sogar warten, aber dann macht er kurzen Prozess. Gott hat viel Geduld, auch mit uns, viel Geduld. Wenn wir über unser Leben einmal überschauen und wie langsam manches vonstatten geht in unserem geistlichen Werdegang, in unserem geistlichen Wachstum, wie unendlich viel Geduld hat Gott mit einem jeden Einzelnen von uns. Aber wenn wir bewusst widerstehen und hartnäckig in der Sünde und an der Sünde, beharren und an ihr festhalten, kann Gott zwar immer noch lange warten, aber irgendwann kommt dann die Züchtigung Gottes. Gott will nicht, dass jemand umkommt, er will, dass Menschen Buße tun. Und er wollte, dass Isabel Buße tat. Und ihre Anhänger sollten Buße tun, aber sie taten es nicht. Sie verstockten ihre Herzen gegen den Anspruch des erhöhten Herrn, genauso wie das Papsttum dann später in der Kirche, im Laufe der Kirchengeschichte. Es gab in Thyatira jedoch auch solche, die sich von diesem Ehrgeist nicht berauschen ließen. Wir haben diesen Vers bereits gelesen. Euch aber, sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Und sie werden dazu ermutigt, an ihrem guten Weg festzuhalten, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und es soll ihnen zu der Last, die bereits auf ihnen liegt, durch die böse Art der Isabel, unter der sie zu leiden hatten. Zu dieser Last sollte ihnen nicht noch zusätzlich die Last des Gerichtes Gottes auferlegt werden. Ich will nicht noch eine Last auf euch legen. Es ist erstaunlich zu beobachten, kommen wir noch einmal auf das Papsttum, auf den Katholizismus zurück. Es ist erstaunlich zu beobachten, dass es dann auch später im Raum des Katholizismus immer wieder bibelorientierte Menschen gegeben hat. Also in Thyatira gibt es auch andere. Und in der römisch-katholischen Kirche hat es tatsächlich, selbst im finstersten Mittelalter, Bewegungen gegeben, die dem Wort der Bibel und dem Evangelium nahestanden. Sie hatten wenig Licht, muss man sagen. Wenn man sich etwas damit beschäftigt, wie ich das in diesen Tagen auch getan habe, kommt man zu diesem Ergebnis und kann das nur bestätigen, was jemand gesagt hat. Sie hatten wenig Licht. Wir denken beispielsweise an die Waldenser. Da ist viel Gesetz da drin, sodass man manchmal denkt, Mensch, waren die überhaupt im rechten Sinne gläubig? Aber es waren darunter Seelen, die wirklich am Herrn Jesus festhingen und ihn von Herzen liebten und ihm und seinem Wort die Ehre geben wollten, der Bibel die Ehre geben wollten und diese schrecklichen Entgleisungen im Katholizismus ablehnten. Solche Bewegung hat es im Laufe der Kirchengeschichte im Katholizismus immer wieder gegeben. Und sie gehören zu den Überwindern, auch wenn sie nur wenig Licht hatten, denen der Herr die wunderbare Verheißung in Vers 26 folgende gegeben hat. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernen Stabe und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater und ich will ihm geben den Morgenstern. Und das gibt es ja bis in unsere Zeit hinein. Glaubensgeschwister, auch hin und her in unseren Gemeinden, in unserer Zeit, die, von denen man sagen muss, sie haben wenig Licht, aber sie glauben an den Herrn Jesus als ihren Erretter, als ihren Erlöser und wollen auch einen guten Weg gehen. Und manchmal muss man sie mit durchziehen. Und auch sie haben diese herrliche Verheißung. Sie werden also einmal mit Christus regieren. Und sie werden Gemeinschaft haben mit dem Morgenstern, das ist der Herr Jesus Christus selbst. Sie gehören zu denen, die sich in dieser Zeit nicht blenden lassen von dem Glanz einer großen Kirche und dem, was die Welt zu bieten hat. Ihnen geht der Herr Jesus Christus letztlich doch über alles. Und selbst der Glanz der zukünftigen Welt besteht für sie allein in ihm. Ich möchte abschließen mit einer rührenden Geschichte über den Vater des Theologieprofessors Adolf Schlatter. Ein bekannter Mann, evangelischer Mann, Adolf Schlatter, der gute Kommentare geschrieben hat. Und als der Vater im Sterben lag, da sprach ihm ein Bruder Trost zu und sagte, dass er nun bald auf den goldenen Gassen des himmlischen Jerusalems weilen und über das weite kristallene Meer schauen werde. Steht ja in der Offenbarung des Johannes geschrieben, von den goldenen Gassen, von dem kristallenen Meer. Und da fuhr ihn der Sterbende zornig an und rief, weg mit dem Plunder. Mich verlangt nur am Halse des Vaters zu hängen. Nun, die goldenen Gassen, das kristallene Meer, alles Bilder für die Herrlichkeit Gottes, das ist sicherlich kein Plunder. Und doch, die Herrlichkeit des Himmels besteht in der Person unseres Herrn Jesus Christus und in der Person unseres himmlischen Vaters. Und ihn zu haben und bei ihm zu sein, auf ewig mit ihm vereint zu sein, das ist die Herrlichkeit des Himmels. Und das wusste dieser Mann. Deshalb dieser etwas deftige und kräftige Ausdruck, weg mit dem Plunder. Mir geht's nur um das eine, dass ich im Halse meines himmlischen Vaters hänge. Und so wollen wir es auch halten, ihr Lieben. Wir wollen uns an Jesus anhängen, jetzt schon. Und wenn wir an die Ewigkeit hängen, wollen wir uns freuen auf die Gemeinschaft mit ihm, unserem Erlöser und unserem Herrn. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.